Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie, guten Morgen.
Hallo Christoph, guten Morgen.
Was für spannende Koalitionsverhandlungen, oder?
Ja, das kann man so sagen.
Es geht um so viel. Digitalisierung, Innovation, Schuldenbremse, Krieg und Frieden. Das sind Themen, die uns aktuell bewegen. Die Welt, die verändert sich rasant, schneller als man hinsehen kann. Und zwar nicht nur durch die USA, Putin, Zelensky, sondern auch durch Technologien, die ganze Branchen revolutionieren. Und die unsere Politik in Atem halten. Unsere Politik, die muss Schritt halten. Da ist die große Frage wie immer, gelingt das? Und vor allen Dingen, wie gelingt das?
Ja, absolut. Und unsere Politik, die hat nicht nur nach außen hin und im Kontext Europa einiges zu tun, sondern auch innenpolitisch gibt es ja viele Themen, die die Menschen beschäftigen. Genau, da war ja was. Deutschlands Wirtschaft, die steckt in der Krise, immer noch in der Krise. Und wir wollen einen digitaleren Staat. Wir alle erwarten, dass die Verwaltung effizienter wird, dass Schulen digitaler unterrichten und dass Unternehmen, gerade Start-ups, die besten Voraussetzungen für Wachstum und Innovation bekommen. Aber das alles passiert natürlich nicht von selbst. Digitalisierung kostet Geld, Innovation kostet Geld. Und die Frage ist, woher soll dieses Geld eigentlich kommen?
Genau, und wie du gerade gesagt hast, das alles vor dem Hintergrund einer inzwischen schon schrumpfenden Wirtschaft. Gerade jetzt sind die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder zurückgenommen worden. Können wir es uns leisten, mehr Schulden zu machen, um die Zukunft aktiv zu gestalten? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, aber eins ist klar, damit wir diese Schulden, die Zinsen, den Kapitaldienst zahlen können, muss dieses Land wieder wachsen. Und wenn es nicht wächst, dann schaffen wir mit dem Lockern der Schuldenbremse und mit dem Schaffen von Sondervermögen natürlich wirtschaftliche Unsicherheiten. Gerade in Bayern sorgt diese Frage für heftige Diskussionen.
Genau, denn die Bundesregierung, die plant ein milliardenschweres Finanzpaket, um wichtige Investitionen zu ermöglichen. Und während die CSU dem zustimmen will, sind die Freien Wähler skeptisch. Das ist nicht nur eine finanzpolitische Frage, sondern auch eine, die die Stabilität der bayerischen Koalition berührt. Und unser heutiger Gast, der steht mitten in dieser Diskussion. Wir starten in die Folge, oder Christoph?
Genau, und in dieser Folge geht es jetzt natürlich nicht um das Schuldenpaket, weil wir ja ein Digitalisierungspodcast sind, sondern es geht um Digitalisierung. Hängt aber alles miteinander zusammen. Starten wir in diese Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Fabian Mehring.
Fabian Mehring ist Staatsminister für Digitales und setzt sich mit seinem Ministerium für die digitale Transformation in Verwaltung, Bildung und Wirtschaft ein. Als Mitglied der Freien Wähler hat er sich in den vergangenen Jahren als pragmatischer und zukunftsorientierter Politiker gezeigt. Unter seiner Verantwortung treibt Bayern die digitale Infrastruktur voran, unterstützt Unternehmen bei der technologischen Entwicklung und fördert Innovationen im Freistaat. In den letzten Wochen stand er besonders im Fokus, weil die Freien Wähler im Hinblick auf das milliardenschwere Schuldenprogramm der Bundesregierung eine kritische Haltung eingenommen haben. Welche Kompromisse sind hier möglich? Wie entwickelt sich die Digitalisierung in Bayern und in ganz Deutschland weiter? Und wie steht es um die Innovationsförderung für Startups und Tech-Unternehmen? Christoph, du hast mit ihm gesprochen und es war ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Wir hören rein.
Herzlich willkommen, Fabian Mehring. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Servus, hallo.
Deutschland steht vor der Bildung einer neuen Bundesregierung. Dem Vernehmen nach wird es auch ein Digitalministerium geben. Sie haben Erfahrung mit Digitalpolitik. Glauben Sie, dass dann tatsächlich mal Schwung hineinkommt in das deutsche Digitalwesen, auch in die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes?
Ich setze da in der Tat große Hoffnungen drauf, denn klar ist, wir müssen es jetzt schaffen in Deutschland, sowohl im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung als auch im Hinblick auf die Digitalwirtschaft im Land, ein gutes Stück weit rauszukommen aus unserer aktuellen Schlafwagenposition, so ein bisschen an der Seitenlinie passiv stehen und dabei zuschauen, wie amerikanische, asiatische Märkte den Wohlstand der Zukunft untereinander verteilen für den Bereich der Digitalwirtschaft und dabei zusehend, wie wir mit Blick auf Bürokratie, mit Blick auf Demografie, aber auch im Hinblick auf einen modernen Staat und Fragen der Demokratie ins Hintertreffen gelangen, weil wir es bei der Verwaltungsdigitalisierung noch nicht ins richtige Jahrhundert geschafft haben. Und ich finde schon, dass unser bayerisches Beispiel, wir sind ja nicht umsonst da, deutscher Meister im Moment im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung und in der europäischen Spitze, wenn es um die Digitalwirtschaft geht, zeigt, dass ein eigenes Digitalministerium mit der Kompetenz für dieses große Masterthema unserer Zeit da schon helfen kann, aus der Lethargie an die Spitze der Bewegung zu kommen. Und deshalb würde ich mich das sehr auch für den Bund wünschen.
Friedrich Merz hat kürzlich mal auf einer Veranstaltung gesagt, dass einer der Vorzüge eines zentralen digitalen Ministeriums wäre, dass die anderen Bundesministerien dann nicht ständig Durchführungsverordnungen erlassen, die sich teilweise untereinander widersprechen oder Regelungsräume oder Regelungsdoppelungen erzeugen, die gar nicht notwendig wären. Ist das auch Ihr Eindruck, dass schon die schiere Tatsache, dass man es bündelt an einer Stelle, alleine das schon Friktionen abschafft?
Das wäre sicher ein großer Vorteil. Ich habe das in Bayern ja erlebt, letzten Sommer mit einigen Mühsal den sogenannten Digitalcheck nach dänischem Vorbild durch das bayerische Kabinett gebracht, der dazu führt, dass in Bayern jetzt jedes neue Gesetz, jede neue Verordnung schon im Beratungsprozess nicht alleine durch die Staatskanzlei läuft, sondern auch bei mir durchs Digitalministerium läuft und, wenn Sie so wollen, ganz vereinfacht gesagt, einen grünen Haken bekommt im Hinblick auf die Frage der digitalen Administrierbarkeit. So ist sichergestellt, dass wir endlich mal aus dieser deutschen Mentalität herauskommen, dass zwar einerseits alle Politikerinnen und Politiker in jeder Sonntagsrede Bürokratieabbau und weniger Regulierung predigen, aber ganz offenkundig dann am Montag in die Parlamente fahren, um neue Bürokratiemonster zu beschließen. In Bayern geht es jetzt nicht mehr, weil diese Dimension über die Digitalisierung schon entsprechend mitgedacht ist. Bei uns gilt KI statt Bürokratie und wir denken das schon, bevor das Gesetz quasi ins Parlament geht, entsprechend auf der Ebene der Ministerien mit. Und ich glaube, es wäre schon hilfreich, solche Prozesse dann auch auf Bundesebene zu haben. Allerdings sage ich schon auch, dass es am Ende des Tages darauf ankommen wird, wie man ein solches neues Digitalministerium, Sie merken, dass ich sehr dafür plädiere, ein solches auf den Weg zu bringen, konzipiert. Aus meiner Sicht sollte das zuständig sein, einerseits für den Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, aber auch für den Bereich der digitalen Infrastruktur. Das war bisher im Bund nicht der Fall, ist bislang auch in Bayern nicht der Fall. Also die Frage Mobilfunkausbau, die Frage Breitbandausbau, die muss da zwingend mit reingedacht werden. So ein Digitalministerium darf nicht allein für die Verwaltungsdigitalisierung zuständig sein, sondern muss auch für Innovationspolitik insgesamt, für die Digitalwirtschaft, für die Startups zuständig sein. Wenn ich drauf schaue, dass in München gerade Microsoft 2 Milliarden investiert, Apple 1 Milliarde investiert, dann sind es natürlich diese wirtschaftspolitischen Nuancen, die zeigen, woher der Sound der Zukunft kommt und die mir am Kabinettstisch dann auch für vermeintlich langweiligere Themen wie die Verwaltungsdigitalisierung die notwendige Flughöhe geben. Und ich würde drittens und letztens auch den Bereich Netzregulierung da reingeben. Mir wird einigermaßen schwindelig, wenn ich auf die Dinge schaue, die gerade bei Zuckerberg, bei Musk und anderen in den USA passieren. Ich glaube, wir brauchen da schon eine konzertierte europäische Haltung dazu. Und wenn Sie das zusätzlich zur Digitalwirtschaft und zur Verwaltungsdigitalisierung in ein solches neues Ministerium hereingeben, dann bin ich fest davon überzeugt, wäre es nach kürzester Zeit eines der wichtigsten Bundesministerien überhaupt, gemessen an den Herausforderungen unserer Zeit. Und dann, glaube ich, wäre es auch ein echter Mehrwert für Deutschland, um da aus der Lethargie, ich sage das nochmal, und von der Seitenlinie und aus der Rücksitzbank an Steuerrad und an die Spitze der Bewegung zu kommen.
Es klingt sehr nachvollziehbar, aber geplant scheint ja doch was anderes zu sein. Es soll ein großes, starkes Infrastrukturministerium entstehen, in dem auch die Netze verankert sein sollen und das Digitalministerium, wenn das ein eigenes Ministerium sein soll, was ja geplant ist, dann hätte man ja wieder 2 Ministerien, Digitalministerium mit einem noch zu bestimmenden genauen Portfolio und dann daneben das Infrastrukturministerium, wo genau das, was Sie gerade gesagt haben, dann eben nicht zusammengeführt werden würde. Oder ist das nicht der Stand der Debatte?
Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass ich für das plädieren würde, was ich gerade ausgeführt habe und dass ich anderslautende Bestrebungen auf der Berliner Ebene sehr skeptisch und sehr kritisch sehe. Schauen Sie, ich könnte jeden Tag als derjenige, der das erste eigenständige Digitalministerium in Deutschland verantwortet und dann immer gefragt wird, ob ich nicht im Bundesgremien die Stimme der Länder vertreten möchte aufgrund dieser Konfiguration, ich könnte jeden Tag von morgens bis abends im Berliner Gremien sitzen, ohne am Ende des Tages am Abend überhaupt irgendwas bewegt oder entschieden zu haben. Da gibt's im Moment den IT-Planungsrat, da gibt's die Digitalministerkonferenz, da gibt's die föderale IT-Kooperation, da gibt's einen CIO des Bundes, der Staatssekretär im Innenministerium, da gibt's eine Mitzuständigkeit im Bundeskanzleramt beim Kanzleramtsminister. Für die Digitalwirtschaft ist dann wieder das Bundeswirtschaftsministerium zuständig. Am Ende des Tages gibt's eine Verantwortungsdiffusion unvorstellbarer Art und Weise. Am Ende des Tages ist niemand mehr zuständig, niemand mehr haftbar für Dinge, die nicht laufen und niemand mehr anspielbar für Dinge, die man ins Laufen kriegen möchte, aus dieser Position oder Perspektive des Ländervertreters der Digitalpolitik heraus. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass das aufhört und dass wir jetzt dieses einmalige Momentum, wenn es ein neues Bundesdigitalministerium zu schaffen gilt, dafür nutzen, mit dieser Gremienvielfachstruktur und dieser Überlappung von Zuständigkeiten, die am Ende des Tages ja nur zahnlose Tiger kreiert, aufzuräumen und ein Ministerium zu schaffen, in dem die Aufgaben, die für gute Digitalpolitik notwendig sind, konsolidiert sind. Ein Ministerium, Ministerium, das dann auch Durchgriffsmöglichkeiten hat über die verschiedenen Ebenen hinweg, das halte ich für total entscheidend. Und es ist ein historisches Momentum. Man kann es jetzt schaffen oder man kann diese Chance wieder verschlafen. Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man weiterhin von der Digitalwirtschaft in Asien und USA und bei der Verwaltungsdigitalisierung von den skandinavischen Staaten entsprechend abgehängt wird in Deutschland.
Wie haben Sie das denn in Bayern hinbekommen, Digitalministerium? Faszinierende Idee, aber liegt ja immer sozusagen unter dem Generalverdacht, kleines Ministerium, Horizontalministerium, redet den anderen sozusagen von der Seite rein, schafft nur eine weitere Schicht von Bürokratie, schafft nochmal weitere horizontale Zuständigkeiten im Organigramm, weitere gepunktete Linien. Wie haben Sie das in Bayern versucht hinzubekommen, beziehungsweise hinbekommen, dass da klare Zuständigkeiten, klare Verantwortlichkeiten entstanden sind?
Ja, auch mit viel Geduld und viel Kommunikation offen gesprochen. Und ich würde schon auch für Bayern sagen, um mich da in Diensten der Wahrheit und Klarheit ehrlich zu machen, dass dieser Weg noch nicht zu Ende beschritten ist. Die Herausforderung ist einfach klar. Digitalisierung ist ein Querschnittsthema. Sie müssen digitale Transformation betreiben in der Agrarpolitik, genauso wie in der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik oder der Sozialpolitik. Das heißt, Sie haben eine senkrechte Mitbetroffenheit aller verschiedenen Ministerien, eine horizontale will ich sagen, aller verschiedenen Ministerien, die sie in so einer Regierung haben. Und das widerstrebt dem klassischen Organisationsprinzip von Politik, das verfassungsgemäß eigentlich in diesen Silos von Ressortzuständigkeiten zu denken gewohnt ist, sodass sie immer Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen müssen, dass Digitalisierung jetzt auch im von ihnen verantworteten Ministerium eine Rolle spielen muss. Sie müssen also ganz banal gesagt immer auch in andere Häuser mit hinein regieren. Und das war auch in Bayern ein Prozess, der nicht ganz einfach war an vielen Stellen. Zwischenzeitlich haben wir Modi gefunden, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen. Den Digitalcheck habe ich schon genannt, der beispielsweise eine Art und Weise ist, in dieser horizontalen Verflechtung zwischen den Staatsministerien mit dieser Frage umzugehen. Wir haben mit den Bayern-Packages, das ist unser Finanzierungsmechanismus für Verwaltungsdigitalisierung mit den Kommunen, auch eine Linie sozusagen von oben nach unten zwischen der kommunalen Familie und der Staatsregierung gefunden, wie wir da mit Föderalismus und mit überlappenden Zuständigkeiten umgehen. Und genau darum, glaube ich, wird es auf der Bundesebene auch gehen. Wir werden uns an manchen Stellen, ich sage das ganz bewusst als Landesminister, auch darüber verständigen müssen, wie wir im Rahmen einer Mischverwaltung und mit einer Mischzuständigkeit von Bund, Ländern und Kommunen den ein oder anderen Trick miteinander auf den Weg bringen, um auch Föderalismus auszutricksen. Denn klar ist, in vielerlei Hinsicht ist Föderalismus der große, mächtige Gegner von erfolgreicher digitaler Transformation. Und wir sollten nicht dauerhaft wegen des Föderalismus, der in vielen anderen Politikfeldern ein großer Segen ist für dieses Land, ist meine feste Überzeugung, bei der Digitalisierung über die eigenen Füße stolpern, sondern müssen eine Governance finden, die uns trotz Föderalismus ermöglicht, bundesweite Standards zu setzen und idealerweise uns da wechselseitig die Bälle zuzuspielen, statt uns wechselseitig als Bund und Länder im Weg herumzustehen.
Wie bekommen Sie das denn jetzt in der Praxis hin? Angela Merkel hatte ja mal versprochen, dass knapp 500 staatliche Dienstleistungen binnen weniger Jahre digitalisiert werden, sodass man gar nicht mehr zum Bürgeramt gehen muss. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Die Ampelregierung hat sich dann neue Ziele gesetzt, die deutlich bescheidener waren. Ich glaube, das waren dann unter 100 digitale Dienstleistungen. Auch diese nicht erreicht worden. Nichts ist erreicht worden. Jetzt liegt das bei Ihnen auf dem Tisch. Der digitale Führerschein, der digitale Personalausweis, die digitale Steuererklärung gibt es zum Glück schon. Aber viele, viele lokale Dienstleistungen, deren wegen man die Behörden aufsuchen muss. In vielen anderen Ländern, im Baltikum, in vielen skandinavischen Ländern muss man das mehr gar nicht mehr persönlich machen. Wie machen Sie das jetzt in der Praxis?
Also ich kann sagen, wie wir es in Bayern tun, auch in der festen Überzeugung, dass das ein gutes Modell für Deutschland sein könnte. Für mich ist klar, auch im Hinblick darauf, dass politische Geschäftemacher, die Menschen da draußen gerade erzählen, alles modern, alles innovativ, außer der Staat. Staat ist Fax- und Funkloch und irgendwie aus der Zeit gefallen, dass es notwendig ist, dass wir da einen echten Turbo zünden und aus der Situation herauskommen, in denen ihnen beispielsweise der Postbote Push-Nachrichten zum Verbleib ihres Pakets schickt. Sie aber, wenn sie einen Bauantrag abgeben, den im Rathaus in ein schwarzes Loch des Briefkastens werfen und hoffen, dass sich jemand damit befasst. Wenn wir wollen, dass die Menschen den Staat wieder cool finden, den modern finden und sich positiv mit dem Gemeinwesen identifizieren, dann müssen wir es hinkriegen, dass sowas wie Behördengänge kein lästiges Übel mehr sind, wofür man einen halben Tag Urlaub nehmen muss, um einen 20-Sekunden-Vorgang über die Bühne zu kriegen, sondern dass das verdammt nochmal in 2025 von überall aus zu jedem Zeitpunkt digital geht. Meine Zielvorstellung ist Push-Government, ist, dass am Ende des Tages das Handy so eine Art Rathaus in der Hosentasche wird, über das man die wichtigsten Kontakte zwischen Staat und Bürger Bürger, aber auch zwischen Staat und Unternehmen auf Dauer erledigen kann. Was tun wir jetzt in Bayern? Ich habe, um auch Föderalismus auszutricksen, ich sage das ganz offen, als ich ins Amt kam, eine Situation vorgefunden, in der gab es digitale Lösungen in allen bayerischen Landkreisen, in verschiedenen Städten und Kommunen. Und in Bayern sind es über 2000 Kommunen, da sind es über 100 kreisfreie Städte und Landkreise, 7 Mittelbehörden, mit denen sie sich da ins Benehmen setzen müssten. Und alle hatten eine eigene Lösung. Das Problem war nur, alle hatten andere Lösungen und es gab keine Schnittstellen dazwischen. Bedeutet, wenn Sie dann beispielsweise...
Weil jeder Landrat autonom ist, weil jeder Kreistag seine eigenen Entscheidungen fällt.
Ganz genau. Die einen haben ein IT-Systemhaus aus der Region beauftragt, die anderen EFA-Leistungen des Bundes nachgenutzt, dritte etwas bei der AKDB bestellen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ich eine Situation vorgefunden hatte, als ich ins Amt kam, in der so war, dass wenn ein Asylbewerber aus dem Landkreis A in den Landkreis B umzieht, eigentlich das Verfahren von vorne begonnen hat, weil wir nicht einmal in der Lage waren, die Daten miteinander auszutauschen. Dann standen viele Menschen bei mir Schlange und sagten, neuer Minister, mach's ganz einfach, mach doch ein Gesetz, setz doch einen landesweiten Standard, ordne doch an, was überall in Bayern gelten muss. Fand ich eine super Idee, bis dass ich mich mit meinem Finanzminister drüber unterhalten habe. Der hat mich wissen lassen, Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip, Konnexitätsprinzip. Wer anschafft, der bezahlt. Das heißt, wenn ich einen landesweiten Standard gesetzlich setze, dann muss ich den als Land bezahlen. Das sind in Bayern schnell zweistellige Milliardenbeträge. Dann fand ich die Idee immer noch gut. Mein Finanzminister war etwas schnappatmig und fand sie nicht mehr ganz so gut. Also brauchten wir einen Plan B. Und dieser Plan B sind eben diese Bayern-Packages. Ich habe dann in Reaktion auf die missliche Lage meines Finanzministers die Präsidentin der kommunalen Spitzenverbände einbestellt, Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag in Bayern und habe denen gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen weiter wie bisher, dann ist es so diese schlaftrunkene Dornröschenschlaf-Digitalisierung, wie sie in Deutschland leider üblich ist, oder wir schauen uns jetzt einmal tief in die Augen, durchschlagen diesen gordischen Knoten und zünden dann einen Turbo. Und der Turbo hieß, wir packen 200 sind es im Moment und jedes Jahr sind es 200 neue, 200 digitale Verwaltungsdienstleistungen in ein Paket, die Bayern-Packages. Davon bezahle jetzt ich die Hälfte, die kommunale Ebene die andere Hälfte und ich bezahle den kompletten Rollout. Was bringt das? Den Rollout unterstützen wir noch über die Beikommunen, Tochterunternehmen meines Ministeriums, das draußen hilft, die Dinge zu implementieren. Was bringt es? Erstens, ich muss anders als meine Amtsvorgänger nicht mehr rausfahren und sagen, Herr Landrat, Frau Oberbürgermeisterin, Digitalisierung wichtig, bitte mitmachen. Und wenn ich die überzeugen kann, dann sagen, und zum Dank gibt's übrigens eine Rechnung. Sondern ich kann rausfahren und kann sagen, bezahlt es eh schon, wäre ziemlich dämlich, Frau Landrätin, Herr Oberbürgermeister, wenn ihr es nicht anwenden würdet. Deshalb werden wir da gerade schneller und besser. Und der zweite Aspekt ist, ich kriege natürlich überall im Land, ohne dass ich diese Standards setzen müsste und damit Subsidiarität auslösen, den gleichen Standard. Denn jeder nimmt jetzt das gleiche digitale Tool, weil nur für dieses digitale Tool, das in Bayern Packages, ich die Hälfte bezahle und den kompletten Rollout bezahle. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt in Bayern deutscher Meister geworden sind unter den Flächenländern in Deutschland bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und den Weg, glaube ich, sollten wir so weitergehen. Jetzt bin ich noch nicht zufrieden damit, der Einäugige unter den Blinden zu sein. Meine Benchmark ist Dänemark, ist Estland, sind skandinavische Länder. Aber es zeigt schon, dass wir mit diesem Weg, und der könnte dann auch einer für Deutschland sein, diesem Schulterschluss Kommunen-Staatsregierung und den soll es dann bundesweit auch unter den Landesregierungen geben, ein gutes Stück weit besser vorangekommen sind als andere.
Aber Sie können die nicht zwingen, Sie können sie nur freundlich einladen mitzumachen. Das heißt, es wird immer noch so eine Art Totalverweigerergemeinde, so kleines gallisches Dorf geben, die partout nicht mitmachen wollen. Die setzen sich dann aber aus ihrer Sicht ein Stück weit ins Aus, da sie ja umzingelt sind von solchen, die dann standardisierte Systeme haben und dann können die nicht mitmachen. Und irgendwann werden die auch Einsehen haben vermutlich. Das ist das Kalkül. Zwingen ist aber nicht mit im Plan.
Erstens das. Ich würde aber beim Kalkül schon noch eines weitergehen und mache da ja immer einen ziemlich forschen Vorschlag, der mir im Wochenrhythmus Shitstorms einbringt, zu denen ich aber gerne stehe. Ich bin fest davon überzeugt, habe das auch beim großen Kongress, Zukunftskongress in München hier erst vor vielen, vielen Top-Entscheidern aus der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland so gesagt. Ich bin fest davon überzeugt, wir müssen den Mut finden in diesem Land, ein Datum zu setzen für Digital Only. Warum? Weil für jeden Euro, den mein Finanzminister mir ins Digitalministerium gibt, er mir völlig zu Recht, das ist sein Job, die Frage stellt, wo ist denn die digitale Dividende? Lieber Digitalminister, was wird denn billiger, schneller, effizienter, wenn ich dir Geld gebe für deine digitale Transformation? Meine Antwort darauf ist zwischenzeitlich immer, dass digitale Dividende erst dann entsteht, wenn wir den Mut finden, den analogen Weg abzuschalten. Im Moment bedeutet Digitalisierung im Bereich von Staat und Verwaltung in Deutschland nämlich, wir stellen neben einen analogen Weg mit den vollen analogen Kosten für Personal, Prozess, Abwicklung und so weiter, zusätzlich noch einen digitalen Weg mit neuen Kosten für Software, Lizenzen, Prozesskosten und so weiter. Dadurch wird der Staat zwar irgendwie moderner und vielleicht bürgerfreundlicher, aber sicher nicht effizienter. Digitale Dividende kann es geben, wenn wir den Mut finden, den analogen Weg abzuschalten. Und offen gesprochen kriege ich auch nur so die notwendige Dynamik ins System. Mir sagen die Bürgermeister und Landräte draußen, ich erlebe das in Bayern jeden Tag, weil ich da eben auch selbst rausgehe, anders als andere Minister. Herr Minister, ja, wir verstehen schon, Digitalisierung ist wichtig, aber wir haben ja einen funktionierenden analogen Prozess. Und deshalb kümmern wir uns jetzt erstmal um die Finanzierung vom Kreiskrankenhaus, um den Bau des neuen Asylbewerberheims und so weiter, denn wir haben ja einen funktionierenden analogen Prozess. Erst wenn ich denen sage, zum 1.1. und dann you name it, 29, 30, was auch immer, der Effekt tritt immer ein, egal welche Jahreszahl wir da einsetzen, erst dann schalte ich euch diesen analogen Weg ab. Dann kommt Zugzwang ins System, weil dann kann ich mich nicht mehr erst um andere Themen kümmern, bei denen mehr die Hütte brennt, auf Badisch gesagt, sondern dann muss ich bis zu diesem Datum bei der Digitalisierung liefern. Und das ist übrigens der Weg, den Estland gegangen ist. Estland ist ja nicht so viel klüger als wir, sondern Estland hat einfach den Mut gehabt, vor einigen Jahren zu sagen, wir setzen ein Datum für Digital Only. Das würde ich mir auch wünschen. Und was ich nicht mehr gelten lasse, deshalb sagte ich vorhin Shitstorm, ist, dass die Leute mir dann immer sagen, das würde die Gesellschaft spalten und das würde Seniorinnen abhängen. Ich sage den ganz offen, für die Opportunitätskosten, die ich spare, wenn ich den analogen Weg einstellen darf, da kann ich jedem über 70-Jährigen und jeder über 70-Jährigen Bayerin einen eigenen Staatsbeamten 24/7 beiseite stellen, der sie nur bei der Digitalisierung betreut, und ich bin immer noch wirtschaftlicher, als wenn ich analog und digital als Doppelweg fahre. Das ist die Wahrheit, und die Erkenntnis müssen wir irgendwann mal schlucken.
Und es gibt ja auch prominente Fälle, in denen das funktioniert hat, zum Beispiel im Steuerwesen bei Elster, aber das war ein schüchterner Versuch ganz am Anfang, und dann konnte man es digital und analog einreichen, dann musste man ab irgendeinem Zeitpunkt auch wieder ein Erster die Belege gar nicht mehr analog mitschicken, sondern nur auf Nachfrage, und irgendwann wurde der analoge Weg einfach abgeschafft und das Land hat immer noch Steuererklärungen. Die Bahn hat es gerade hinter sich gebracht, sie hat gerade die analoge Bahnkarte abgeschafft, es gibt die Bahncard nur noch digital. Aus meiner persönlichen Nutzerperspektive funktioniert es wirklich super, ganz toll programmiert, aber trotzdem Shitstorm. Viele sagen, ich hätte gerne meine physische Bahncard wieder zurück. Da muss man als Politiker bereit sein, diesen Shitstorm auszuhalten. Herr Mehring, warum tun Sie sich das an?
Ich glaube, weil ich fest davon überzeugt bin, dass darin die große, große Chance für unser Land liegt. Schauen Sie, wir sind ein Land, wir sitzen nicht auf Öl und Gas wie andere Länder. Wir haben keine Ressourcen. Wir sind ein Land mit hohen Arbeitslöhnen. Wir sind ein Land mit gigantischen Energiepreisen. Das heißt, niemand darf glauben, dass wir schaffen können, den Wohlstand dieses Landes in die Zukunft zu tragen auf Basis von hochskalierter Billigproduktion von Massengütern durch Billiglöhner. Das geht überall auf der Welt wirtschaftlicher als bei uns. Unser Wohlstand erwächst aus den Köpfen der Menschen, die hier leben. Und deshalb müssen wir, wenn die Zukunft gut werden soll, Spitze sein. An der Spitze der Bewegung stehen bei Innovation, bei Tech, bei Digitalisierung, bei KI, bei Quantum, bei genau diesen Themen, ist nach meiner festen Überzeugung die einzige Chance für dieses Land. Und weil das noch nicht alle verstanden haben, müssen diejenigen, die es schon verstanden haben, da vorangehen und das ein oder andere aushalten. Ich sage Ihnen eine Anekdote noch, weil es so wunderbar passt zu dem, was wir jetzt besprochen haben, die ich letzte Woche erlebt habe. Letzte Woche hat eine große bayerische Zeitung zweimal bei mir angefragt und ich musste rechtfertigen, dass irgendwas zu langsam ginge im Bereich der Digitalisierung. Und am Wochenende dieser Woche hat dann der Chefredakteur der großen Zeitung einen Leitartikel geschrieben mit der Überschrift, es muss ein Recht auf Analoges gehen und geben, und mich dazu aufgefordert, ein bisschen langsamer zu tun bei der Digitalisierung. Das ist so ein bisschen die deutsche Mentalität. Die müssen wir aber durchbrechen. Ansonsten werden Asien, USA und Co. uns links, rechts, oben, unten überall überholen, und wir werden uns wundern, was wir für Wohlstandsverluste erleben und auch was wir für Staatsversagen erleben. Und das wäre dann wieder Wasser auf die Mühlen der ganzen linken Ideologen und rechten Spinner, die gerade die Gesellschaft spalten.
Nicht linke Spinner, haben Sie gesagt, wie Friedrich Merz, sondern rechte Spinner. Was müssen wir denn mit dem Datenschutz machen? Sie hatten ganz zu Eingangs unseres Gesprächs darauf hingewiesen, dass wir eben nicht nur bei der staatlichen Verwaltung, sondern auch bei der Ansiedlung großer KI-gestützter Unternehmen, großer datensammelnder, großer Cloud-basierter Unternehmen weit zurückhängen. Das hat viel mit Datenschutz zu tun. wenn man sich umhört unter all denjenigen, die dort in diesen Unternehmen Entscheidungen zu treffen haben, hört man oft das Argument, ich begebe mich nicht in den Rechtsrahmen des europäischen Datenschutzes. Es scheint von vielen gesehen zu werden, eben nicht als der große Exportschlager, sondern eher als ein Investitionshemmnis. Sehen Sie das auch so? Müssen wir den Datenschutz neu denken?
Definitiv ja. Habe da übrigens auch große Hoffnung angesichts der neuen Bundesdatenschutzbeauftragten, die da aus meiner Sicht einen formidablen Job macht. Was da im Moment gesagt wird, ist das mit großem Abstand frischeste und nach vorne gerichtetste, was ich zu dem Thema in Deutschland je erlebt habe. Deshalb gebe ich ihr Rückenwind, wo immer ich kann, Frau Professor Specht-Riemenschneider, um den Namen auch zu nennen. Das ist, glaube ich, die Richtung, in die wir müssen. Warum? Weil wir diese Dichotomie in Deutschland aufbrechen müssen, der zufolge immer diejenigen, die die Daten schützen, die Guten sind und diejenigen, die die Daten nutzen, die Bösen sind. Spiegeln Sie das mal auf medizinische Anwendungen. Da sind ganz schnell diejenigen, die die Daten nutzen, diejenigen, die Leben retten. Und diejenigen, denen Datenschutz wichtiger ist, als die Daten zu nutzen, die gefährden vielleicht sogar Menschenleben. Und dieser Erkenntnisprozess muss einsetzen und vor allen Dingen müssen wir schaffen, dass wir in 27 EU-Staaten nicht 27 DSGVO-Umsetzungen haben und in Deutschland nochmal in 16 Ländern verschiedene Umsetzungen haben. Wir brauchen, wenn wir mithalten wollen mit Blick auf Trump, Asien, USA, einen Rechtsrahmen in ganz Europa. Wir brauchen die Marktmacht von 450 Millionen Europäern. Übrigens auch beim AI Act und nicht alleine bei der Frage GDPR und der Frage Umsetzung von DSGVO und Co. auf Länderebene. Das halte ich für ganz entscheidend und das sind sehr, 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 sehr dicke Bretter, die wir da bohren müssen, die aber vor allen Dingen mit einer Änderung des Mindsets zu tun haben. Wenn wir wirklich glauben, wir können zugucken, wie die USA Stargate macht und wie in Asien DeepSeek entsteht und zeitgleich sagen, wir tun nicht nur nichts, sondern wir machen auch noch 100 Gesetze und Verordnungen zur Regulierung des digitalen Raums, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir da nicht mithalten können im internationalen Umfeld. Und nochmal, während alle Wirtschaftssektoren in Deutschland gerade in Stagnation oder Rezession sind, wächst die Digitalwirtschaft in den letzten 4 Jahren um 20,7%. Wir haben gar keine andere Wahl, als da mitzuhalten, wenn wir Wohlstand mit in die Zukunft nehmen wollen. Und dann heißt es halt weniger Regulierung, weniger Risikozentrierung, weniger Angsthasentum und ein bisschen mehr Machermentalität und Zukunftsmut. Das würde ich mir sehr wünschen.
Ich habe kürzlich den Vortrag eines Medizinprofessors gehört, der zu seinem Publikum ins Publikum fragte: Sagen Sie bitte, was ist die wichtigste Todesursache in 5 Jahren? Alle Leute gucken, fragen, die einen sagen Datenschutz, Krebs, die anderen sagen Datenschutz. Haben Sie auch schon gehört, die These?
Ich teile das. Also ich habe erst eine Studie gelesen, kannte jetzt das Zitat nicht, aber erst eine Studie gelesen, die auch zum Ergebnis kam, dass das langsamere Ansteigen der Lebenserwartung in Deutschland in Relation zu anderen Regionen auf der Welt insbesondere damit zusammenhängt, dass man andernorts für große medizinische Studien halt sozusagen den Datenschatz nutzen kann und bei uns das nicht kann, nicht einmal anonymisiert. Und wenn ich dann sehe, ich habe in meinem Studium, als ich mich promoviert habe, habe ich eine medizinische Doktorarbeit einer sehr, sehr guten Freundin, jetzt ganz privat, Korrektur gelesen. Und da ging es wirklich darum, dass die profan gesagt eine Zeit X nach einer Knieoperation den Operierten einen Fragebogen geschickt hat. Den haben die angekreuzt, das hat sie zusammengefasst. Und dann kriegt man da einen Medizindoktor dafür in unserem Land. Andernorts drucken sie da einmal Enter um 10 Uhr und um 10.01 Uhr haben sie eine automatisierte Auswertung. Natürlich haben sie dann andere medizinische Möglichkeiten. Und wenigstens Menschenleben sollten uns dann schon auch als Deutsche noch mehr wert sein als Datenschutz.
Abschließende Frage, Herr Mehring. Bayern in 10 Jahren, Ihre Vision, wo soll der Freistaat stehen? Technologisch, wirtschaftlich, politisch, was ist machbar?
Also ich hätte gerne und ich halte das auch für machbar, dass wir Heimat für Hightech sind und dass wir dieses Land ganz gezielt entwickeln zu einem Top-Standort für die Zukunftstechnologien im Herzen von Europa. Einerseits deshalb, weil es, wie ich schon begründet habe, so ist, dass das nach meiner festen Überzeugung unsere einzige Chance ist, in der Mangelung von Ressourcen angesichts unserer Demografie. Die nächsten 10 Jahre gehen 15 Millionen Babyboomer in diesem Land in den Ruhestand mit Blick auf Arbeitslöhne, Energiepreise und so weiter. Und ich sag bewusst zweitens auch dazu im Herzen von Europa, weil es meine feste Überzeugung ist, wenn wir einigermaßen wettbewerbsfähig sein wollen im Bereich der Digitalwirtschaft und dann kommt das auch in der Zukunft her, auf diesen Märkten wird über den Wohlstand der Zukunft entschieden werden, dann müssen wir da mit einem European Approach im europäischen Maßstab antreten. Wettbewerbsfähig mit USA und Asien können wir nur als Europa sein und nicht als deutscher Binnenmarkt und deshalb auch die Idee, diese Tech-Hubs und Leuchttürme in Europa zu vernetzen. Deshalb düse ich so viel nach Paris, nach Wien und anderswo. Und deshalb bin ich auch stolz drauf, dass München eine solche Tech-Hauptstadt in Europa ist. Und in diese Richtung würde ich die Dinge gerne weiterentwickeln.
Sagen Sie noch die anderen. Sie hatten Paris genannt, Sie hatten München genannt. Welche noch?
Aus meiner Sicht ist im Süden von Deutschland im Moment Heilbronn und München, was ich aber als eines sehen würde, weil zwischenzeitlich die Bande, da investiere ich sehr viel Zeit und Herzblut rein, auch sehr eng sind zwischen dem, was die Unternehmertum hier tut und die Schwarzstiftung in Heilbronn tut. Dann ist es Paris, dann ist es Wien im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, sicher auch die skandinavischen Staaten. Also all diejenigen, die wir gerade so versuchen zusammenzubringen, auch im GovTech Campus Deutschland, der darf da im Präsidium sein für die Länder. Da passiert gerade wirklich viel. Und letzter Gedanke vielleicht in Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, es wird, wenn wir das schaffen wollen, auch nötig sein, dass wir gewissermaßen ein USP finden für die deutsche oder europäische Digitalwirtschaft auf diesen Märkten der Zukunft. Ich halte es nicht für sinnvoll, dass wir den Zügen hinterher investieren, die schon längst abgefahren sind. Niemand braucht ein weiteres großes Sprachmodell. Aber wahnsinnig viele brauchen kleine Industriedatenmodelle. Das sind die Dinge, in denen wir stark sind. Oder warum nicht aus dieser deutschen Bürokratienot eine Tugend machen und sagen, wenn schon die ganze Welt von preußischer Staatsorganisationskunst legendenhaft berichtet, dann machen wir doch auf GovTech und machen diese Milliardenmärkte Deutschland aus Deutschland für die Welt groß und so weiter. Ich glaube, das ist unendlich viel Potenzial drin und das würde ich gerne nutzen die nächsten 10 Jahre.
Herr Mehring, das war herzerfrischend optimistisch. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Fabian Mehring war das.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme aus diesem Interview mit, Digitalisierung braucht mehr als nur Technik. Bayern investiert in digitale Verwaltung, in Bildung und in Startups. Aber es geht nicht nur um Infrastruktur, sondern auch um die Akzeptanz und den richtigen Umgang mit neuen Technologien. Das haben wir eben gehört. Datenschutz und Digitalisierung, die dürfen kein Widerspruch mehr sein. Durch transparente Prozesse und klare Datenschutzstandards muss sichergestellt werden, dass digitale Verwaltungsangebote nutzerfreundlich sind, ohne die Privatsphäre der Bürger zu gefährden. Und während die USA und China in Sachen Digitalisierung und Innovation ziemlich weit voranpreschen, dürfen wir als Deutschland und auch als Europa nicht den Anschluss verlieren. Statt nur aufzuholen, müssen wir uns wieder auf unsere eigenen Stärken fokussieren.
Und ich nehme 3 Punkte mit. Erstens, Bayern beschreitet einen ganz interessanten Weg bei der Digitalisierung seiner kommunalen Dienstleistung. Wir haben das gerade gehört. Fabian Mehring hat es genannt. Ein Austricksen des Föderalismus bzw. des Verhältnisses zwischen dem Bundesland Bayern und seiner Mitgliedskommunen. Weil der klassische Weg, der führt einfach nur zur Insellösung. Er hat das sehr plastisch beschrieben. Wie kann man diesen gordischen Knoten durchbrechen, indem man es genauso benennt? Es geht darum, einen gordischen Knoten zu durchbrechen und vielleicht auch ein bisschen zu tricksen mit den bisherigen Verfahren, aber zu tricksen nicht im bösen Sinne, sondern zugunsten aller Beteiligten. Zweitens, klare Worte von Fabian Mehring aus seiner eigenen Erfahrung als Staatsminister für Digitales. Wenn das neue deutsche Digitalministerium kommt, dann sollte es auf jeden Fall nicht nur zuständig sein für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, sondern auch für Regulierung, die Netze und für digitale Infrastruktur. Wenn das, und so scheint es im Augenblick auszusehen, aufgeteilt wird zwischen dem Digitalministerium und einem Infrastrukturministerium, das neu geschaffen oder neu zugeschnitten werden soll, dann wäre das suboptimal, würde nur wieder dazu führen, dass das Ziel, digitale Dienstleistungen des Staates zu erzeugen, nicht wirklich erreicht werden kann. Drittens, das Bild, von dem er spricht, ist sozusagen der Staat in der Hosentasche, ein Staat, der pusht, der Dienstleistungen aktiv auf die Handys seiner Bürgerinnen und Bürger schickt, sodass niemand mehr sich auf den Weg ins Rathaus machen muss, zum Bürgeramt laufen muss, auch nicht mehr Bauanträge in das schwarze Loch, so wird das genannt, eines Briefkastens hineinwerfen muss, sondern den kompletten Prozess digital abzuwickeln. Und dazu gehört, für mich fast das Interessanteste in diesem Interview, dass feste Enddaten für die analogen Wege geschaffen wären. Wenn man ein solches Enddatum nicht setzt, erzeugt man nur mehr Kosten. Digitale Wege erzeugen zusätzliche Kosten zu den analogen Wegen und es wird keine Digitalisierungsdividende geben, solange man den analogen Weg nicht abschafft. Deswegen Vorbild der Steuererklärung, auch Vorbild der Bahncard. Es muss zu jeder Dienstleistung des Staates, zu dem es 2 Wege analog und digital gibt, festgelegt werden, ab wann der analoge Weg abgeschaltet wird. Und das erzeugt Widerstand. Das erzeugt, Fabian Mehring hat es gesagt, einen Shitstorm. Politiker, Politikerinnen müssen bereit sein, das auszuhalten im Sinne der Sache. Aber es muss ein solches Abschaltdatum her. Sonst entsteht nicht der notwendige Druck, digitale Dienstleistungen einzuführen und zur Reife zu bringen. Und das war's mit dem Podcast für diese Woche, oder?
Ja, genau. Und wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag. Wann?
Um 5.55 Uhr.
Wie immer. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war der HiPodcast für diese Woche.
Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.